Gehorsam wirkt Segen. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 9. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und der baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram weiter ins Südland. Und der Herr sprach zu Abram. Es ist das vierte Mal in der gesamten Geschichte dieser Welt, dass Gott einen Menschen direkt anredet. Das erste Mal, er redet zu Adam. Er gibt ihm einen Auftrag, er spricht nachher die Strafe aus. Das zweite Mal, wo Gott einen Menschen direkt anredet, den Kain. Er warnt ihn vor seinem eigenen bösen Herzen und spricht dann die Strafe aus. Das dritte Mal, er spricht den Noah an. Er zeigt ihm, was er vorhat, und er spricht dann den erneuten Segen, den Bund der Geduld. Und jetzt das vierte Mal. Jetzt redet er Abram an. Völlig Neues. Jetzt beginnt die Heilsgeschichte. Gott sagt Neues an. Gott redet. Bei Beginn dieser Heilsgeschichte, zu dem er Abraham als Heilsträger erwählt hat, genauso wie bei der Schöpfung. Die Schöpfung ist durch Gottes Wort geschehen. Der Herr sprach, es werde. Und dann hat er sich in seine Werkstatt in Himmelswelten zurückgezogen und hat getüftelt und getüftelt, bis gepasst hat. Nein, der Herr sprach, es werde und es ward. Diese vier überragenden Merkmale des Wortes Gottes, wo Gott spricht. Das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort. Wie es David bekennt in Psalm 33, Vers 9, so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Dem kann kein anderes Wort nahe kommen. Dieses herstellende, schaffende Wort. Das ist nicht nur Information oder Aufklärung oder was weiß ich, sondern dieses Wort, so wie es gesprochen wird, so geschieht's, so gebietet, so steht's da. Ich kann mir es am besten merken, mit dieser Geschichte vom Tischlein deck dich. Gell, das ist eine Geschichte, das wünsche ich eigentlich jeder Hausfrau, dass sie da dasteht. Sie muss nicht mehr fragen, was muss ich heute kochen, sondern sie sagt, so, jetzt möchte ich gern das Spätzle, Salat, Brot und Soße da sehen. Und flugs ist alles da. Wäre gut. So ist Gottes Wort. Wo Gott spricht, da geschieht es. Da steht's da. Ein herstellendes Wort. Wir können ein bisschen dranreichen, wenn wir uns klar machen, auch wir können manchmal herstellendes Wort sagen. Zum Beispiel, klischeehaften, der junge Mann, der zu seinem Mädchen in einer lauen Maiennacht sagt, ich liebe dich. Das stellt etwas her. Das lässt sie erröten. Das berührt ihr Herz. Das setzt etwas frei. Das ist viel mehr als Information. Wenn sie nun sagen würde, Mensch, das ist ein klasse Satz. Subjekt, Objekt an der richtigen Stelle, kurz, knapp, grammatikalisch, völlig in Ordnung, das muss ich mir aufschreiben. Dann ist der Sinn verfehlt. Dann ist der Sinn verfehlt. Herstellendes Wort. Das ist auch ein Wort, die muss eigentlich manchmal gar nicht verständlich sein, wenn eine Mutter ihr Kind tröstet. Ein Trostwort. Ein beruhigendes Wort. Das stellt etwas her. Gottes Wort ist herstellendes Wort. Sogar, und das ist das Zweite, Gottes Wort ist ein Wort, das aus dem Nichts schafft, wo vorher überhaupt nichts da ist. Römer 4, Vers 17, der dem Nichtseienden ruft, dass es sei. So war es bei der Schöpfung, war nichts da. Und durch Gottes Wort entsteht es. Gott schafft nicht mit Materie, sondern Gott schafft die Materie. Wir können immer nur mit Vorhandenem umgehen. Gott schafft aus dem Nichts. Herstellendes Wort, Wort, das aus dem Nichts ruft und damit neuschaffendes Wort. Das ist das, was er an uns Menschen tut. Da ist nichts da. Und jetzt spricht sein Wort hinein in unser Leben und wir werden lebendig. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Oder wenn wir 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren aus dem Wort der Wahrheit. Wisst ihr, das geschieht an uns, das ist an uns geschehen. Keiner von uns ist zum Glauben gekommen über Nacht, weil er so gut geschlafen hat. Oder ist zum Glauben gekommen, weil er eine riesige Diskussion geführt hat über alle Religionen und zum Schluss zur Einsicht gekommen ist, das ist die beste. Sondern wir sind zum Glauben gekommen, weil uns Gott, weil uns Jesus angeredet hat. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort. So entsteht Glaube. Herstellendes Wort. Wort, das aus dem Nichts ruft, neuschaffendes Wort und schließlich ewiges, bleibendes Wort. Wir werden auch im Himmel Abendbibelschule haben. Da wird Jesus uns sein Wort auslegen und wird uns hineinnehmen in die Tiefen. Das wird nochmal was ganz anderes sein. Das ist das, was wir hier machen, ein kleiner Vorschmack davon. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die bleiben in Ewigkeit. Darum ist das aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Wir haben mit der Bibel haben wir Ewigkeit in der Hand. Ewigkeit. Dieses Wort vergeht nicht. Sondern das wird der Herr, das ist die Grundlage der Ewigkeit. Dieses Wort wird er mit uns leben, vollziehen. Das wird die Wirklichkeit sein. Gott sprach. Das ist viel mehr, als er dem Abraham jetzt was mitgeteilt hat oder sonst, sondern jetzt beginnt das Schöpfen, das Neue, die Heilsgeschichte. Wie heißt es im Hebräerbrief? Nachdem Gott auf mancherlei Weise zu mancherlei Zeiten geredet hat, und jetzt kommt das letzte Wort Gottes, hat Gott am letzten geredet durch den Sohn. Und was bezeugt der Johannes von dem Sohn? Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gottes Wort. Wir haben dieses Wort geschrieben. Wir können nicht die Bibel, das biblische Wort, hoch genug achten und hoch genug ehren. Wer mit der Bibel Schindluder treibt, treibt mit Gott Schindluder. Wer die Bibel weglegt, der legt Gott weg. Da ist er da in besonderer Weise geschrieben, das gilt. Und ich sage es noch einmal, bei all dem, was wir durch die Jahre vielleicht auch im Religionsunterricht, was weiß ich, wo überall gehört haben oder jetzt über Weihnachten erscheinen da immer auch im Textboden Artikel, wo da gesagt wird, das ist eine schöne Legende, was da geschrieben ist von Bethlehem und was weiß ich alles. Das Wort Gottes ist vertrauenswürdig. Ist vertrauenswürdig bis hinein in seine Einzelaussagen. Wir dürfen diesem Wort Vertrauen schenken. Ich denke immer wieder dran, wie schon viele Jahre her bei einem Gespräch mit einem Rabbiner, mit einem Professor-Rabbiner in Jerusalem, wie er immer wieder den Kopf geschüttelt hat und hat gesagt, ich verstehe euch Christen nicht, ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr nur an der Bibel zweifeln? Wie könnt ihr nur das ständig hin und her drehen? Und jetzt hat er nicht einmal das Neue Testament gemeint, sondern das Alte. Ich selber musste in meinem Examen eine Arbeit schreiben, ein Thema bearbeiten, wo ich nachweisen musste, dass Mose nie gelebt hat. Das war die gängige Literatur in der Theologie damals. Ich habe denn das auch sehr gut nachgewiesen und habe dann unten drunter geschrieben, das ist nun die Darstellung dessen, wie es die Theologie sieht. Ich persönlich glaube an Mose. Sie haben mir es nicht übel genommen. Aber wir sind hier, besonders im deutschen Sprachraum, aber auch in der englischen Theologie, immer und immer wieder in dieser Frage, dass wir die Bibel nicht für wahr und ernst nehmen. Doch, er hat zu mir gesagt, es gibt kein besser überliefertes Buch überhaupt in der ganzen Weltgeschichte als die Bibel. Das Wort ist vertrauenswürdig. Wie gehen wir mit diesem Wort um? Zunächst einmal ganz schlicht, ich muss es kennen. Ich muss es kennen. Was hilft mir das ganze Bibel, wenn ich sie nicht kenne? Ich denke immer wieder an dieses Trauergespräch. Der Mann war verstorben. Ich habe die Frau gefragt, über welches Bibelwort soll ich predigen? Und sie hat gesagt, ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, wir haben das ganze Leben lang nach diesem schönen Bibelwort gelebt. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Leute, ich habe überlegt, das könnte ja in den Sprüchen Salomos stehen. Aber steht nicht in der Bibel. Steht nicht in der Bibel. Ich glaube, von Goethe oder Schiller, ja, das ist so ein Dichterwort. Das heißt zunächst einmal, dass wir dieses Wort, ich sage es ganz schlicht, auswendig lernen. Auswendig lernen. Das macht uns übrigens Israel vor bis heute. Die Kinder in Israel, die lernen jede Woche einen Abschnitt des Alten Testaments auswendig. Pflicht ist es für die Jungen, freiwillig ist es für die Mädchen.
Und dann, wenn man das ausrechnet von 6 bis 14, bis zur Bar Mitzwa, das sind also 8 Jahre. Und jede Woche einen Abschnitt. 8 mal 52, 416. Sie können fast die ganze Tora, das ganze Alte Testament auswendig. So beginnt dann immer der Sabbat, dass der Sohn des Hauses die Lektion, die er in der vergangenen Woche gelernt hat, vorträgt und sagt. Schwichtig, schwichtig. Das, was ich auswendig kann, das kommt auch inwendig in mich hinein und dann kommt es wieder zur Anwendung. Auswendig. Dass wir dieses Wort regelmäßig in die Hand nehmen, vor Augen haben. Regelmäßig. Es ist sehr gut, wenn wir, das ist wieder ein ganz praktischer Weg, einen Bibelleseplan haben. Wo wir wirklich in der Bibel regelmäßig lesen. Das Wort in mich aufnehmen. Dass wir mit diesem Wort, das ist ganz wichtig, arbeiten, dran arbeiten. Die Bibel ist nicht einfach oft so leicht verständlich. Das ist nicht so leicht verständlich. Da muss man sich manches erarbeiten. Zuerst, es ist eine andere Sprache. Das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben. Hebräisch ist eine Bildersprache. Jedes Wort stellt eigentlich ein Bild dar. Die Übersetzung Luthers drückt das schon sehr gut aus, aber er musste diese Bilder übersetzen in unsere Denkweise. Heute Morgen war zum Beispiel die Losung. Was war die Losung? Wer weiß noch? Ah, no. War ein bisschen Langheit. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Wer sich rühmt, der rühme sich, dass er klug sei und mich kenne. Das Wort rühmen, das heißt eigentlich im Hebräischen ist es ein Bild, zwei, die zusammengehören. Hochzeitspaar heißt das. Jetzt übersetzen wir einmal so, ein Weiser soll nicht verheiratet sein mit seiner Weisheit. Ein Reicher soll nicht verheiratet sein mit seinem Reichtum, sondern sei verheiratet mit dem Herrn. Gell, da wird es deutlich gleich, was gemeint ist. Die Weisheit, der Reichtum, die Stärke wird nicht schlecht gemacht. Das ist klasse, dass es Menschen gibt, die sind weise. Es gibt Menschen, die sind reich. Es gibt Menschen, die sind stark. Aber sie sollen sich nicht auf dieser Grundlage ihr Leben bauen. Sondern sie sollen auf der Grundlage bauen, ich bin mit Jesus, ich bin verheiratet mit ihm. Das ist das, was mich ausmacht. Darum muss man an der Bibel arbeiten, weil es immer wieder Übersetzung ist und wir, wenn wir tiefer verstehen wollen, eindringen. Das, was ich jetzt gesagt habe, das kann man zum Beispiel, wenn man eine Bibellexikon hat. Das ist schon eine ganz große Hilfe, dass ich hier nachschlagen kann, bestimmte Begriffe. Und so dringe ich langsam ein in dieses Wort. Dran arbeiten. Frage, heute hört man ja immer wieder, ja, die Bibel ist schon wichtig, das Wort, aber es geht auch, und es sind ganz arg wichtig, die Zeichen, die Wunder. Beachten wir, wie es im Markus heißt, die Zeichen, die dem
Worte
folgen, die dem Worte folgen. Die Zeichen und Wunder, das sind Hinweispfeile auf Jesus hin, die sollen uns hineinführen in die Gemeinschaft mit ihm. Die sollen uns in die Bibel hineinführen. Dazu sind die Zeichen und Wunder da. Hinweiszeichen. Sie sind nicht das Eigentliche. Ich sage es noch einmal in diesem Bild. Ich will von Dettingen nach Frankfurt fahren. Setze mich ins Auto, kurz hinter dem Stuttgarter Kreuz, da vor Kornwestheim, da kommt ein großes Schild Frankfurt. Ja, denke ich, ich habe gemeint, es sei weiter weg. Man hat mir auch erzählt, es sei eine große Stadt mit Hochhäusern und allem, das ist ein Rübenacker, aber ich, Frankfurt, ich fahre runter. Kommt einer und sagt, was machst denn du? Ja, sage ich, ich will nach Frankfurt. Ich wollte nach Frankfurt, jetzt bin ich hier, ich kenne mich aber absolut nicht aus. Ich habe nicht gedacht, dass Frankfurt ein Acker ist. Ja, sagt er, weißt du denn nicht, da steht Frankfurt 180 Kilometer. Das ist ein Hinweisschild. Das gibt dir die Richtung an. Du musst weiterfahren, dann kommst du nach Frankfurt. Brüder und Schwestern, das ist ein ganz wichtiger, grundwichtiger biblischer Gedanke. Wer die Wunder und Zeichen für das Entscheidende hält, der parkt unterm Schild. Der verfehlt das Ziel. Wunder und Zeichen sind immer wieder Ermutigungen und Hilfe, die Jesus uns gibt, je und dann, dass wir näher zu ihm gehen, dass wir uns mehr auf ihn konzentrieren. Aber sie sind nicht das Entscheidende und Eigentliche. Sie werden, und jetzt sage ich bewusst diesen Satz, Wunder und Zeichen werden in der letzten Zeit, die unter uns zunimmt, so sehen wir es, die werden immer verführerischer. Immer verführerischer. Der Antichrist und sein Prophet, der wird große Zeichen und Wunder tun. Und von der Gemeinde Jesu heißt, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das Wort. Nach diesem Wort leben. Das Wort Gottes ist gegeben zum Leben. Noch einmal diese schlichte Frage, die treibt uns immer wieder um und die ist auch wichtig. Die muss man immer wieder für sich durchbuchstabieren. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich nenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Maßstäbe. Der erste ist ganz einfach, 90% aller Fragen, was ist der Wille Gottes, ist beantwortet, wenn ich die Bibel lese. Und zwar oft ganz praktisch und ganz direkt praktisch, bis in die Einzelheiten hinein. Wenn mein Sohn kommt und sagt, Papa, ich sollte dringlich mal das Auto haben, ich muss dort und dorthin. Dann brauche ich jetzt nicht groß eine Anfrage starten, was ist in der Wille Gottes, sondern das steht schlicht in der Bibel, leihet gern. Das ist eine Grundlinie. Ja, dass wir das verinnerlichen, leihet gern. Da steht einer vor der Frage, hat mir kürzlich gesagt, ja, wir konnten uns absolut nicht einigen und ich muss mir jetzt einen Rechtsanwalt nehmen, wir gehen vor Gericht. Ja, in der Bibel steht klar und eindeutig, dass Christen nicht miteinander vor Gericht sollen. Egal um welche Frage es geht, dann verzichte lieber auf dein Recht. Eine andere Frage ist es, wenn Ungläubige mich vor Gericht zerren, aber Christen gehen von sich aus nicht vor Gericht. Und schon gar nicht mit Mitchristen. Eine biblische Grundlinie. Steht alles in der Bibel. Da kommt sie und ganz abgehärmt, ja, soll ich ihn jetzt heiraten? Wie weiß ich, ob er der richtig ist und so? Ja, es gibt da eine ganz schlichte biblische Grundlinie, zieht nicht am gleichen Joch wie dem Ungläubigen. Das war meine erste Frage immer, ist er denn gläubig? Hanoi, noch nicht, wenn sie es positiv sagt. Nein, das ist überhaupt keine Frage. Der Wille Gottes ist klar. Christen sollen Christen heiraten. Alles andere wird schwierig. Wenn ein bewusster Christ eine Nichtchristin oder einen Nichtchrist heiratet, das wird garantiert schwierig. Ich habe immer wieder das gehört, ja, den bringe ich so weit, der wird Christ. Wisst ihr, wie die Väter gesagt haben? Eher versauft die Katze im Bach als der Bach in der Katze. Das sind ganz schlichte, einfache Dinge. Aber dazu muss ich die Bibel kennen. Dazu muss ich die Bibel kennen. Wende dich nicht von dem ab, sagt Jesus in seiner Grundsatzpredigt, in der Bergpredigt, der von dir borgen will. Vergelte nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Das sind ganz einfache biblische Grundlinien. So erkenne ich den Willen Gottes. Das Zweite, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich darf beten. Ich darf beten. Über dem, was ich denke und was ich meine, erkannt zu haben. Und das Gebet macht mich ruhig. Ich werde innerlich ruhig. Wenn ich unruhig bleibe, dann muss ich weiter forschen. Ich werde ruhig drüber. Das Dritte, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ganz wichtig, der Rat der Brüder und Schwestern. Ist wichtig, was sie sagen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Das Vierte, die Umstände zeigen mir Wege. Der Herr öffnet Türen oder macht sie zu. Das kann man auch manchmal ganz direkt bitten, weil es gibt ja nicht immer nur eine Entscheidung. Herr Jesus, ich stehe vor dieser Frage. Ich möchte mich, nehmen wir mal eine ganz praktische, ich bewerbe mich auf die Stelle. Jetzt bitte ich dich, mach die Tür auf oder mach sie zu. Ganz praktisch. Der Herr wird handeln. Ich erkenne den Willen Gottes in Verbindung mit den anderen Linien, durch die äußeren Umstände. Der Herr hat mir, das ist das Fünfte, einen gesunden Menschenverstand gegeben. Den soll ich einsetzen. Selbst in dieser Frage, da kam eine junge Frau zu mir, sie steht unter dieser dringenden Frage, ist es der Wille Gottes, dass ich als Missionsärztin rausgehe in die Mission. Sie hat sicher die geeignete Ausbildung dazu und alles. Und im Laufe des Gesprächs sagt sie, aber wissen Sie, es ist eindeutig festgestellt, ich bin nicht robentauglich. Ja, das sagt der gesunde Menschenverstand. Wenn der Herr jetzt nicht ein Wunder tut und das alles von ihr nimmt, dann kann das nicht ihr Weg sein. Kann das nicht ihr Weg sein. Sondern das ist zunächst einmal ein frommer Wunsch und eine fromme Vorstellung, die aber nicht in der Wirklichkeit gelebt werden kann. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Sechstens, du hörst die innere Stimme und kannst ihr folgen. Der Geist Gottes redet in dir, das ist jetzt ganz persönlich. Der Geist Gottes redet zu dir. Ich sitze auf meinem Sofa, spann grad ab, kommt ein Telefonanruf. Eine Frau erzählt mir, ihrem Sohn, wir haben ein Gespräch miteinander, ich leg wieder auf. Sitze wieder auf meinem Sofa. Und jetzt höre ich, wie wenn mich direkt einer anreden würde, innerlich in mir, da solltest du jetzt hingehen. Du bist nicht getan mit diesem Gespräch. Du musst gehen. Jetzt habe ich Einwände und sage, ja, liebste Güte, es ist Samstagabend. 8 Uhr. Da fällt man doch den Leuten nicht ins Haus. Die hat auch keinen Pieps gesagt, dass ich kommen soll. Das ist völlig ungeschickt. Und Samstag ist Badetag im Schwäbischen. Da kommst du ganz ungeschickt. Und außerdem, du musst dich erholen. Du hast morgen Predigt und alles. Also bleibe ich auf meinem Sofa. Aber es hört nicht auf. Und dann stehe ich schließlich auf, ziehe mich an und gehe hin. Und zwar recht. Es war recht. Der Geist Gottes leitet mich. Bei uns hat kürzlich in einem LL-Gottesdienst eine Geschichte erzählt, die ist so skurril, dass man sie nicht mehr vergisst. Da war ein junger Christ und er war unterwegs mit dem Auto und dann hat er gemerkt, ich muss tanken und kam an die Tankstelle und hat getankt. Und während dem Tanken kommt ihm ein Gedanke, du musst jetzt in dem Verkaufsraum nachher einen Kopfstand machen. Dann hat er gedacht, irgendwie dreht sich da was falsch bei mir. Das ist völlig irre, verrückt. Und er ging dann rein in diesen Tankshop und hat da bezahlt und hat sich so umgeschaut. Und die Stimme hat ihm innerlich gesagt und er hat gemeint, das ist der Geist Gottes, du musst hier einen Kopfstand machen. Und hat gesagt, das ist unmöglich. Außerdem kann ich gar keinen richtigen Kopfstand und ist weggefahren. Das hat nicht aufgehört. Er hat nach einiger Zeit umgedreht, ist zurückgefahren an diese Tankstelle, ist in den Laden hineingegangen. Da war nur der Tankwart da und hat zu ihm gesagt, Sie müssen entschuldigen, vielleicht bin ich verrückt, Meschucke, aber ich muss hier bei Ihnen im Raum einen Kopfstand machen. Und dann hat er sich da auf den Kopf gestellt und die Beine da am Cola-Automat, weil frei konnte er es nicht, und stand wieder auf. Und da saß der Tankwart und hat geheult und geheult und geheult. Und dann hat er ihn gefragt, was ist los, weil er gedacht hat, er sei so jetzt geschockt über ihn mit Kopfstand. Nein, sagt er, wissen Sie, ich wollte heute meinem Leben, wenn ich jetzt fertig bin hier, einen Schluss setzen. Ich habe noch gewusst von meinen Eltern her, dass es einen Gott gibt. Und ich habe heute Morgen gebetet, Gott, wenn es dich gibt und wenn noch eine Chance für mich besteht, dann muss heute bei mir in der Tankstelle einer einen Kopfstand machen. Die sicheren, also ist nicht gerade jetzt das Gelbe vom Ei, dieses Beispiel, aber ich habe es nie vergessen. Das, so ist das. Der Geist Gottes kann uns wirklich bis in die Einzelheiten bei manchen Dingen leiten, dass anderen Menschen geholfen ist. Das ist nicht das Erste und ich möchte nicht täglich da auf Geistesstimmen hören, ich muss Kopfstand machen jetzt für euch oder irgendwas. Das Wort ist mir lieber. 90% steht in der Bibel. Aber es gibt auch solche Situationen. Und letztes, wie erkenne ich den Willen Gottes, wenn es absolut schwierig ist? Dann müssen wir es machen wie der, jetzt wer war es, der das Fell ausgelegt hat? Der Gideon. Den der Herr gesagt hat, zieh in den Krieg. Gegen übermächtige Feinde. Dann hat er gesagt, ja, das kann ich nicht, aber du musst mir das verdeutlichen. Ich lege jetzt ein Fell aus und wenn morgen früh das Fell ganz trocken ist und drumherum ist alles nass, dann will ich das als wirklich dein Reden nehmen. So war es am nächsten Morgen. Was ist doch für ein langmütiger Gott, der Gideon war immer noch nicht überzeugt. Dann hat er gesagt, ich lege es nochmal aus. Und wenn morgen das Fell batschnass ist und drumherum ist völlig trocken. Und der Herr hat es auch getan. Aber das war eine unwahrscheinlich wichtige Entscheidung, die der Gideon ja nicht nur für sich getroffen hat, sondern er hat ja Tausende von Männern Israels mit hineingenommen in diesen Kampf. So erkenne ich den Willen Gottes. Eigentlich am besten zusammengefasst, was die Maria gesagt hat in Kana, bei der Hochzeit zu Kana. Was hat sie gesagt zu den Dienern? was er euch sagt, das tut. Wisst ihr, oft wissen wir genau, was der Wille Gottes ist. Aber wir tun es nicht. Wir tun unseren Willen. Und gehen damit unsere eigenen Wege. Da liegt kein Segen drauf. Die wichtigste Linie überhaupt, der Wille Gottes ist gar nie gegen die Bibel. Gar nie. Das darf nicht dem biblischen Wortlaut widersprechen. Abraham, er hört und jetzt gehorcht er. Darauf liegt der Segen. So war es schon beim Noah, gell? Noah hört und gehorcht. Das ist die Rettung für ihn. Man muss sich das vorstellen, das war ja mitten im Land und der Noah fängt an, ein Riesenschiff zu bauen. Das hat sich mal eine Lauter gegeben. Gar nichts. Und klar haben alle gelächelt und haben ihn verspottet und gesagt, also irgendwie richtig kann der nicht mehr sein. Aber er hat Gottes Stimme gehorcht und darauf lag Rettung und Segen. Abraham hört. Jetzt zweitens, Abraham gehorcht. Da zog er aus, wie der Herr es zu ihm gesagt hatte. In diesem ganzen Abschnitt ist kein einziges Wort von Abraham gesagt, sondern nur, dass er dem Wort Gottes, dass er der Stimme Gottes gefolgt ist. Er diskutiert nicht. Wir werden das noch einmal, das nächste Mal in 1. Mose 22 sehen, wo der Herr ja noch ganz andere Sachen zu ihm sagt. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast und opferst ihn. Abraham beginnt überhaupt keine Diskussion. Er gehorcht. Da zog er aus. Der schlichte Gehorsam. Es steht ja auch dahinter, wir haben das letzten Dienstag miteinander angeschaut, das Reden Gottes lag schon zurück. Abraham hat lange gewartet. Gott zwingt nicht. Er hat sicher jahrzehntelang Geduld mit Abraham und wartet, dass Abraham jetzt handelt, dass er gehorcht, dass er es tut. Das Wort Gottes ist oft etwas, was uns lange Zeit lässt. Es ist kein Zwangswort. Das ist unsere Würde. Wir können auch Nein sagen zum Wort Gottes. Das, was wir hören. Wir können auch Nein sagen. Ich tue es nicht. Welche Not. Welche große Not, welche zerbrechende Not kommt durch Ungehorsam. Wir brauchen nur an den Adam selber erinnern. Er hört Gottes Wort, aber er gehorcht nicht. Wenn Gott redet, dann hat er immer glückendes Leben im Sinn. Immer. Dass unser Leben glückt, dass unser Leben zum Ziel kommt, das hat er selbst, wenn er durch Schweres in unser Leben hineinredet. Gott hat immer das im Sinn, dass unser Leben glückt, jetzt nicht in dem oberflächlichen Begriff, geht alles gut, geht alles wie von selbst, ich habe alles, es kommt kein Unglück, ich bin kerngesund, ich... Nein, dass unser Leben glückt, dass es sich vertieft zu Jesus hin und zum Ziel kommt. Das gilt auch und gerade, ich möchte es noch einmal so nehmen, das gilt auch und gerade bei Krankheit, auch bei schwerer Krankheit. Ich kann gewiss sein, wo ich Jesus Christus vertraue und er Herr in meinem Leben ist, Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Der zweite Teil dieses Vers ist genauso schwierig. Ich nehme es, wie er's gibet, was ihm mit mir beliebet, dasselbe hab auch ich, wie heißt das alte Wort, erkiest, erwählt. Das ist für uns Christen oft sehr schwer zu fassen. Sehr schwer. Aber dass wir das deutlich sagen, gerade in einer Zeit, wo das immer mehr betont wird. Für Christen gibt es auch schwere Wege mit der Begleitung Jesu. Es sind immer die beiden Seiten. Wir haben vorher von den Wunder und Zeichen gesprochen. Der Herr kann hineinhandeln in Nöte und das in einem Nu wegnehmen. Aber er kann genauso vertiefend, beglückend, reifend in unserem Leben handeln, indem er uns in diesen Nöten zubereitet. Beides ist möglich. Wir haben am Sonntag einen Predigtext gehabt, da ging es um den Notruf. Der Blinde, der war zwar schon viele Jahre lang blind, der saß an der Mauer von Jericho und jetzt kam die Notrufsituation, denn Jesus ging vorüber. Das hat er vorher noch nie erlebt und nachher nicht mehr. Und jetzt drückt er den Notruf. Jesus, du Sohn Gottes, Davids Sohn, erbarme dich meiner. Und ganz prompt handelt Jesus in diese Situation hinein. Dass wir als Christen das immer mitbedenken. Nicht jede Situation, wo wir im Schweren sind, ist Notrufsituation. Es ist ja nicht so, wenn ich morgens aufwache und ich spüre ein Kribbeln in der Nase und merke, heute läuft mir die Nase, dann wähle ich doch nicht 19222, dass der Notarzt herrast, sondern dann nehme ich ein Dampfbad oder was weiß ich, oder Fieber, was da gibt. Das ist kein Notfall. Dass wir Christen das hier an dieser Stelle unterscheiden, der Notruf ist uns gegeben. Wir kennen ja die Notrufnummer Gottes 50, 15, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ein ganz eindrückliches Beispiel, unser früherer Kirchenpfleger ist unterwegs, läuft auf dem Gehweg. Einer wendet auf der Straße, übersieht ihn und überfährt ihn, fährt ihn über den Haufen. Und er liegt unter dem Auto, das Auto ist bereits über sein Bein gefahren, hat es zertrümmert. Und jetzt weiß er, wenn es noch weiter fährt, fährt er mir genau über den Kopf. Und in dieser Situation, da schreit er, Herr Jesus, hilf! Und er stoppt 10 Zentimeter vor seinem Kopf. Das war der Notruf. Und da hat Jesus ganz direkt und sofort eingegriffen. Das Bein war trotzdem zertrümmert. Jetzt braucht er das geduldige, fürbittende Gebet in diesen Wochen, wo das langsam wieder zusammenheilt. Das ist eine andere Situation. Das ist eine andere Situation. Das Notgebet, das in einer ganz akuten Situation, wo überhaupt sonst kein Ausweg ist und der Herr handelt. Dann gibt es aber auch das Krankengebet, wo ein Mensch über Zeiten hinweg in Krankheit belastet ist. Das hat zunächst nichts mit dem Notruf zu tun, sondern das ist ein Gebet, wo ich ringe, was der Herr eigentlich mit mir beziehungsweise mit dem Kranken vorhat. Und das Krankengebet wird allzu oft zum Geduldgebet. Aber Geduld wirkt Hoffnung, Hoffnung, wo wir am Beten bleiben. Wenn Gott redet, durch sein Wort, durch das, wie er in mein Leben hineinhandelt, hat er immer glückendes Leben im Sinn. Es ist mir unvergesslich ein Gespräch mit einer Frau. Sie hat mir erzählt, wie sie damals 1944 im Flüchtlingsdreck weit her harten Winter unterwegs war. Sie hatte zwei kleine Kinder dabei und die Oma. Die Oma ist schon bald nach Aufbruch gestorben. Sie war ganz allein mit den beiden kleinen Kindern. Das eine war, glaube ich, ein Jahr alt und das andere drei. Und dann, sie hungerten. Und dann wurde es bitterkalt. Und dann starb das Dreijährige. Und sie hatte nur noch den Einjährigen. Und dann hat sie mir erzählt, und dann saß ich in dieser Nacht in der Scheuer. Da waren sie untergekommen, zu einer Feldscheuer, und dann habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, den nimmst du mir nicht auch noch. Ja, ich habe mit Gott gekämpft und habe gesagt, lass mir den. Und sie hat den kleinen Jungen durchgebracht. Jetzt war sie eine Frau, als sie mir das erzählt hat, mit über 80, und sie hat gesagt, ich habe damals falsch gebetet. Wenn ich gewusst hätte, was mein Junge aus seinem Leben macht, wäre es besser gewesen, er wäre damals gestorben. Das war für mich ein unheimlich schockierender Gedanke. Aber so war ihre Lebenserfahrung. Dass wir das auch einmal überlegen in unserem Beten. Gott redet, Abraham zieht aus. Er nimmt, so heißt es ausdrücklich, den Lot mit sich, seinen Neffen. Lot, der Name heißt undurchsichtig. Nebelhaft. Abraham nimmt eine seelsorgerliche Aufgabe wahr, indem er den Lot mitnimmt. Wir lesen das ja dann in der Fortsetzung. Das hat Abraham viel Einsatz, viel Kraft, viel Geduld gekostet. Aber er hat den Lot nicht fallen lassen. Noch einmal. Meine engste Umgebung, meine Familie ist das erste, das wichtigste Bewährungsfeld. Das ist das wichtigste Bewährungsfeld. Zuerst mein Missionsort. Er nimmt den Lot mit sich. Er zwingt ihn nicht. Er lädt ihn ein, mitzugehen. Glaube, Nachfolge ist immer ohne Zwang. Ohne Zwang. Zwei praktische Punkte. Wie ist das eigentlich? Was dürfen wir, was sollen wir, was können wir als Eltern für Druck auf unsere Kinder ausüben? Eine biblische Grundlinie: bis 14 ist der Vater verantwortlich vor Gott für den Sohn. Das heißt, wenn der Sohn etwas Schwieriges angestellt hat, eine Sünde begangen hat, der Sohn kann kein Opfer bringen. Der Vater bringt das Opfer für den Sohn. Und damit hat er auch eine gewisse Aufgabe, den Sohn zu erziehen. Das heißt, es ist auch eine gewisse Härte dabei, ein gewisser Ernst, eine gewisse Strenge. Ich sage es einmal so, jede Härte, jede Klarheit, die brauchen Kinder, die aus dem Wurzelboden der Liebe kommt, die hilft, die verletzt nicht. die verletzt nicht. Wir können als Eltern Fehler machen, klar, und wir machen sie. Es wird niemand seine Kinder erziehen können ohne Fehler. Aber wenn die Kinder merken, sie sind geliebt, dann kannst du x Fehler machen und die schaden den Kindern im tiefsten nicht. Der Wurzelboden der Liebe ist das Entscheidende. Dass wir ihnen das immer wieder zeigen, spüren lassen, aussprechen. Ich weiß noch, wir haben Hausandacht gehalten, das eingeführt nach Mittagessen, als alle noch zur Schule gingen, und ich habe dann immer einen Abschnitt aus der Bibel vorgelesen, beziehungsweise eine biblische Geschichte erzählt. Da gab es so eine wirklich klasse Kinderbibel mit sehr ausführlichen Geschichten drin, die habe ich gelesen oder dann erzählt. Und die waren halt auch nach einiger Zeit, es waren glaube ich 150, da war das rum. Dann habe ich gesagt, wir lesen das nochmal, wir haben ja die anderen vergessen. Dann hat aber der Thomas gemeint und hat gesagt, das kenne ich schon. Der Thomas war zu der Zeit begeisterter Pferdeliebhaber. Und dann habe ich einfach in jede biblische Geschichte, die ich erzählt habe, an irgendeiner Stelle ein Pferd reingebracht. Zwar nicht als tragende Figur, aber der Thomas hat immer drauf gelauert, wann kommt das mit dem Pferd? Und dann war der aufmerksam. Sie haben nachher gelacht drüber. Meine Kinder haben mir das später erzählt. Papa, weißt du noch, die Pferdezeit? Ja, sage ich. Ich komme heute noch manchmal draußen und überlege, ob jetzt der Paulus da auf dem Pferd saß oder nicht. Und ob der Herr Jesus in Jerusalem mit dem Pferd eingezogen ist und das ein wunderschöner Weißer war oder so. Das weiß ich jetzt, da komme ich manchmal draus. Aber für den Thomas hat es ungeheuer gewirkt und ihn mitgenommen. Der hat gemerkt, wir nehmen ihn ernst. Und dann ist er auch willig geworden. Wo Kinder das merken und spüren und in diesem Raum der Liebe leben, da können sie sich entfalten. Auch glaubensmäßig. Auch glaubensmäßig. Kürzlich hat mir bei einem Traugespräch eine junge Frau gesagt, ja, meine Eltern sind beides gläubige Leute, sie stehen auch beide im vollzeitlichen Dienst, aber das war mir zu Hause so unheimlich eng. So unheimlich eng. Ich konnte kaum schnaufen. Und deshalb habe ich für einige Jahre abgehängt. Ich konnte nichts mehr mit dem anfangen. Eine andere Frau erzählt mir, es war ja richtig gemeint von ihrem Vater. Das war ein ernster, gläubiger, tiefgründiger Christ und hat von seinen Kindern verlangt, dass sie immer wieder mal etwas auswendig lernen, nicht so viel wie in Israel, aber jede Woche doch ein Bibelwort. Und wenn die es nicht gekonnt haben, dann hat er sie mit dem Stecken verschlagen. Also das geht hinten durch. Das ist nicht recht. Das hat diese Tochter fast lebenslang weggebracht. Eine bestimmte Härte, aber in Liebe. So gehen wir mit unseren Kindern um. Ein zweites Beispiel. Wie ist das? Wir haben es letzte Mal schon angefangen drüber. Wie ist dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau, wenn es darum geht, der eine ist gläubig geworden, der andere nicht? Es ist ganz wichtig, dass wir uns das Wort merken aus 1. Petrus 3, Vers 1, dass die Frauen durch ihren Wandel ohne Worte ihre Männer gewinnen. Das ist ein schwerer Weg. Das ist oft ein langwieriger Weg, aber ein gangbarer und guter Weg. Wie ist denn das, möchte ich hier nur als Zwischenbemerkung machen, aber da herrscht wieder viel Unklarheit. Bei uns in der Bundesrepublik wird mehr als jede dritte Ehe geschieden. Was sagt denn die Bibel zur Scheidung? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Was sagt die Bibel zur Scheidung? Ja, die Bibel sagt eindeutig nein. Nein. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Bibel sagt Nein zur Scheidung. Und wenn das aus allerletzter Not heraus erfolgt, dann sollen sie ehelos bleiben. In der Bemühung, wieder doch noch zueinander zu finden. Das ist die biblische Grundaussage. Die Bibel kennt zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme, wenn einer der Eheleute Ehebruch beziehungsweise Unzucht begeht. Das sagt der Herr Jesus. Es sei denn, dann kann eine Scheidung erfolgen. Das verletzt das so tief und macht das so sehr kaputt. Dieser eine Leib, den die beiden sind. Und die zweite Ausnahme, gerade wenn ein Ehepaar, der eine Teil ist ungläubig, der andere gläubig, wenn der Ungläubige sich scheiden will. Dann sollst du einwilligen in die Scheidung. Da steht sogar ausdrücklich dabei, die Schwester in diesem Fall ist dann frei, kann also wieder heiraten. Aber das sind die biblischen Grundlinien. Noch ein letztes zu diesem Punkt, dann machen wir Pause. Wie ist das eigentlich, wenn meine Kinder böse Wege gehen? Wege, wo ich sagen muss, das kann ich nicht mittragen. Wie verhalte ich mich denn? Was soll ich machen, wenn mein Sohn kommt und sagt, ich habe meine Freundin, wir ziehen zusammen? Man kann so vorgehen, dass man sagt, solange du von mir abhängig bist, die Füße unter meinen Tisch streckst, auf mein Geld angewiesen, kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Das kann man machen. Man wird wahrscheinlich den Sohn dann sehr schnell von sich wegstoßen. Man kann auch so machen und sagen, ja, ist halt heute so, das ist der Lauf der Zeit, wenn es nicht anders tust, dann tust du halt. Ist auch nicht recht. Ist nicht biblisch recht. Dass ich das klar und deutlich sage, aber in einer gewinnenden Weise. Junge, was du vorhast, ist verständlich. Das tun viele heute. Aber lass dir von mir sagen, auf dem liegt nicht der Segen Gottes. Ihr ladet euch eine Hypothek auf, bevor ihr überhaupt gebaut habt, an der ihr lebenslang wahrscheinlich abzuzahlen habt. Der Weg Gottes, wo du wirklich zu einer erfüllten Ehe einschließlich der Geschlechtlichkeit findest, ist ein anderer. Aber das deutlich machen in Liebe, ohne roten Kopf, ohne Schreien, ohne Drohung, ist ja recht und gut, aber wenn er nicht wollt, ist ja die Regel dann. Du hast deine Sache gesagt, du musst jetzt nicht ständig drauf herumreden. Das musst du nicht. Dass du dann sagst zum Beispiel, ich habe das manches Mal erlebt in sehr frommen, pietistischen Häusern, aber mit der kommst du mir nie zu Besuch. Nein, ich habe das klar gesagt, ich habe es auch ihr gesagt, das ist ein Weg, den ich nicht mitgehen kann, ein Weg, der ganz nach der biblischen Linie nicht unter Gottes Segen steht, aber ihr, ich stoße euch nicht weg. Du kannst kommen, natürlich. Dass wir auch so unsere Liebe zeigen, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber nicht wegstoßen. Es geht um die Deutlichkeit der Liebe, um die Deutlichkeit der Liebe, die das benennt und den anderen trotzdem nicht wegstößt. Nicht wegstößt. Jetzt machen wir Pause. Weil Gott nicht zwingt,
sollen wir auch nicht zwingen. Aber die gleiche Deutlichkeit, mit der das Wort Gottes redet, die dürfen auch wir in Anspruch nehmen, auch wenn Menschen, die uns ganz nahe stehen, in unserer nächsten Umgebung auf ihren falschen Wegen sind. Nicht einfach zudecken, nicht Rechtfertigungen suchen, sondern diesen Weg der Liebe gehen, die Deutlichkeit der Liebe, die aber den anderen nicht wegstößt. Abraham, er nimmt den Lot mit sich und sie kamen in das Land. Kanaan. Kanaan heißt auf Deutsch Wasserland. Es wird ja auch an anderer Stelle genannt, das Land, da Milch und Honig fließt. Milch kann nur fließen, wenn es genügend Futter für die Kühe hat. Das heißt, da muss gutes Gras sein. In diesen Wüstengegenden des Vorderen Orients nicht selbstverständlich. Und wo Honig fließt, was braucht man zum Honig? Viele Blüten. Also ein fruchtbares, schönes, reiches Land. Allerdings Wasserland. Israel ist angewiesen damals bis heute auf den Regen. Wasserland. Wisst ihr, was jede Stunde in den Nachrichten bis heute in Israel am Anfang kommt? Der Wasserstand vom See Genezareth. Der ist zurzeit wieder kritisch. Es fehlen noch 3 Meter, bis man sicher sein kann, dass man den Sommer durchsteht. Zurzeit die Schneeschmelze oben im Hermongebirge. Und es wird jede Stunde genannt, wie viele Zentimeter dazukommen. Ein Land, fruchtbar und schön, aber abhängig von Gott. Frühregen, Spätregen. Die Araber drumherum, die haben längst nicht so gute Böden, aber was haben die? Öl. Die sind nicht abhängig von Gott. Wisst ihr, manchmal denke ich, das steckt, man könnte das sehr tief deuten. Israel, ganz abhängig von Gott. Die Araber, sie sitzen auf den Ölreserven. Die sind geworden durch Abgestorbenes. Sag mal ganz zugespitzt, der Satan kann nie aus dem Nichts schaffen. Der schafft immer aus Zerbrechen, aus Vergehen. Der Islam bezieht seine weltweite Macht aus dem Öl. Israel sitzt auf diesem Stück Land, wo Milch und Honig fließt, fruchtbar und schön, aber stets gefährdet und abhängig vom Segen des Herrn, das er regnen lässt. Kishon drückt es einmal aus in einer seiner Satiren. Da sagt er so, da hat der Mose uns doch 40 Jahre lang durch den ganzen Mittleren Osten geführt und dann hat er uns an den einzigen Fleck gebracht, wo es kein Erdöl gibt. Ja, so hat es der Herr wollen. Israel ist und bleibt angewiesen auf seinen Herrn. Das ist das Wichtige an diesem Stück Land. Da wird deutlich, warum führt Gott den Abraham in dieses Land Kanaan? Warum sammelt er heute sein Volk wieder in diesem Land Kanaan, Israel? Es ist die Landbrücke. Gell, jeder Herrscher durch die ganzen Jahrtausende, der die Weltherrschaft angestrebt hat, ob er nun in Europa saß, der musste über diese Landbrücke, es gab ja keine Flugzeuge oder etwas, der musste über diese Landbrücke, wenn er nach Asien oder Afrika wollte. Ein Herrscher, der ägyptische Herrscher, der war darauf angewiesen, der musste, wenn er seine Herrschaft ausweiten wollte, über die Landbrücke Israel.
Wenn jemand aus Asien die Weltherrschaft angestrebt hat, dann musste er mit seinen Heeren, das war der einzig gangbare Weg, durch dieses Ländlein Israel. Es gibt keinen Flecken auf der Erde, wo so oft und so erbittert gekämpft wurde, wie dort im Israelland. Das ist der Nabel, der Brennpunkt. Es gibt keine Weltherrschaft ohne Israel. Und so wird sie übertragen bis zum Schluss sein. Der Antichrist, der wird die Weltherrschaft aufbauen. Und dann wird er als Letztes, nachdem er zuvor einen Bund mit Israel geschlossen hat, um da Frieden zu haben, dann wird er das Israel-Problem lösen und wird alle Könige auf Erden zusammenrufen zur Schlacht gegen Israel und Jerusalem. Deshalb sitzt dieses Volk dort. Und es sitzt aus einem dritten Grund, aus einem ganz einfachen Grund dort, weil Gott sich den Zion zum Wohnsitz erwählt hat. Darum. Weil Gott sich den Zion zum Wohnsitz erwählt hat, den irdischen Ort Gottes. Vorher war er im Paradies anwesend. Der nächste Ort auf dieser Erde, der einzige Ort auf dieser Erde, wo Gott gesagt hat, da will ich Wohnung nehmen, ist Jerusalem. Und dort wird er wieder Wohnung nehmen. Christus wird regieren im tausendjährigen Reich von Jerusalem aus. Merkt ihr, wie diese Heilsgeschichte jetzt ihre langen, langen Lichtstrahlen vorausschickt? Wir kommen nächsten Dienstag noch deutlicher drauf, als Abraham mit dem Isaak auf den Berg geht, um zu opfern, der Berg Moria, der Tempelberg, heute. Sie kamen in das Land und jetzt lebt Abraham, was er nie zuvor in dem Sinn kannte, unter dem Segen Gottes. Gott erscheint ihm sogar, Vers 7. Abraham hat Erfolg. Es fällt ihm äußerer Reichtum zu. Er sieht gegen viele Gegner, zum Beispiel mit seinen 319 Mann, schlägt er das ganze Heer der Vereinigten Könige, um Lot zu befreien. Aber das Entscheidende ist, Abraham bleibt in dieser demütigen Abhängigkeit von Gott. Das wird zweimal unterstrichen, er baute dem Herrn einen Altar, er betete ihn an. Das ist das Zeichen, ich bin Diener Jahwes. Er weiht diesen Ort seines Lebens Gott. Deshalb, ich will dich segnen. Diese zwei Bilderbedeutungen des Wortes Segen kann man sich sehr gut merken. Die erste Bedeutung von Barach Segen, ein Kamel knien lassen. Das meinen diese drei Buchstaben. Ein Kamel knien lassen. Das ist uns jetzt nicht so geläufig. Kamel ist auch kein so edles Tier bei uns. Aber das wichtigste Tier überhaupt dort im Orient, ein Kamel kann bis zu 30 Tagen ununterbrochen gehen. Ununterbrochen. Braucht nicht trinken, braucht nicht fressen. Das ist das zäheste Tier überhaupt, deshalb das geeignetste Wüstentier. Aber wenn ein Kamel dann einmal, wenn die Reise zu Ende ist, wenn es dann sich niederkniet, hinhockt, das kriegst du nicht mehr hoch so schnell. Ein Kamel knien lassen, das heißt, jetzt ist alle Unrast, alle Unruhe, alle Arbeit, alles zu Ende, jetzt ist Ruhe. Das Ziel ist erreicht, der Karawane. Segen heißt, Gott gibt deinem Leben Shalom, Ruhe, Frieden. Das ist die erste, wichtigste Bedeutung. Unter dem Segen Gottes leben, das heißt, im Frieden mit Gott leben. Im Frieden mit Gott leben. Und im Frieden mit Gott leben, das meint im Tiefsten, ich habe keine Angst mehr vor ihm. sondern ich lebe in dieser Liebe. Friede mit Gott, er hat in Jesus meine Vergangenheit ein für alle Mal bereinigt. Er füllt jetzt meine Gegenwart und gebraucht mich und er gibt mir die Zusage des ewigen Lebens. Das ist Friede mit Gott. Ruhe geben, das heißt auch Friede mit mir. Friede mit mir. Und natürlich Friede mit meinen Mitmenschen. Ich will nur das herausgreifen. Segen heißt, ich lebe im Frieden mit mir. Lebst du das? Bist du mit dir im Frieden? Bist du zufrieden mit deiner Figur? Das gehört wesentlich zum mit sich im Frieden sein dazu. Was kommt da nicht alles an Minderwertigkeitsgedanken oder was weiß ich alles in mein Leben hinein, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Äußeren? Könnten wir eigentlich das mitbeten, was ein David betet? Du hast mich wunderbar bereitet. Aber wenn der Bauch kleiner wäre, wie viel Energie wird ins Abnehmen gesteckt? Ungeheuer viel. Wenn das alles in der Reichsgottesarbeit hineinfließen würde, wir würden einen ungeheuren Aufbruch erleben. Er macht dir das einmal deutlich. Ja, natürlich, jeder von uns hat seine Mängel und unsere Figur verändert sich. Unser Leib wird abgebaut. Deshalb singen wir in dem Lied, schönster Herr Jesu, schön sind die Menschen, und dann heißt es dann, gell, in der frischen Jugendzeit. Es gibt aber auch eine ganz tiefe Schönheit des Älterwerdens und des Alters. Aber frag dich einmal selber, bin ich im Frieden mit meiner Figur? Und wenn du es nicht bist, dann such den Frieden. Bitte? 7 Wochen ohne zum Beispiel, ja. Im Frieden mit sich selber leben, bist du im Frieden mit dem, was du kannst. Oder schaust du immer nur auf deine Defizite? Setzt du deine Begabung ein, jetzt meine ich beides, die äußeren Gaben, die natürlichen, die wir empfangen haben und die geistlichen Gaben, die uns der Geist gibt. Setzen wir das ein? Sind wir im Frieden damit? Oder schauen wir immer, ich hätte gern das, ich möchte gern das können? Der Neid, das ist wie ein fressendes Übel. Unzufriedenheit. Wenn ich jeden Sonntag sauer wäre, weil ich nicht Orgel spielen kann, könnte ich nicht mehr in die Kirche. Das ist nicht meine Begabung. Ich habe es mal versucht, Stipendium gehabt, damals im Stift, da waren 3 Orgellehrer. Die haben sich alle Mühe gegeben, aber alle 3 haben mir dann erklärt, es wäre nicht so gut. Ich wollte mal, ich habe unwahrscheinlich Energie hineingesteckt. Ich habe für die Musik eine Begabung, ich kann singen und den Ton einigermaßen halten. Aber ich wollte unbedingt ein Instrument spielen, dann habe ich Trompete gelernt. Ich habe aber nie es fertiggebracht, bis heute nicht Noten zu behalten. Also musste ich nach dem Gehör spielen. Und das war dann auch nichts Gelbe vom Ei. Aber mir war eine ganz große Herzensangelegenheit. Ich wollte einmal beim Ulmer Posaunentag dabei sein. Und da haben die mich damals vom Rüder Posaunenchor tatsächlich mitgenommen, weil sie gedacht haben, unter den 5000 fällt das nicht auf. Aber das vergesse ich nie mehr auf dem Münsterplatz mit meiner Trompete. Ich habe das alles wieder verlernt. Das ist nicht meine Stärke. Zufrieden mit dem, was ich habe, was ich kann. Bist du auch im Reinen mit deinen Schwächen? Bist du im Reinen mit deinen Schwächen? Das hat jeder von uns. Jeder von uns hat seine Schwachstellen. Und jetzt kannst du ein Leben lang dagegen ankämpfen oder was weiß ich alles. Oder du kannst sagen, nein, so ist das bei mir. Und ich lebe damit. Und wie heißt es in dem Lied? Du füllst des Lebens Mangel aus. Herr, du kennst meine Schwäche. Ich kann zum Beispiel unwahrscheinlich gut Gesichter behalten. Wenn ihr mich heute Nacht um 2 weckt und fragt, wo ist der und der gesessen, jetzt heute Abend, dann kann ich das sofort sagen. Weil ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich sehe eure Gesichter und ich sehe, wo ihr sitzt. Aber wenn ihr mich nach dem Namen fragt, ich vergesse Namen ganz arg schnell. Ganz arg schnell und ist mir immer furchtbar peinlich. Aber ich lebe mit meinen Schwächen. Ich sage dann eben, jetzt müssen Sie mir nochmal den Namen sagen. Und dann schauen mich die Leute ganz komisch an manchmal, weil ich habe den getraut und habe das Kind schon getauft. Das ist meine Schwäche. Bitte? Meine Lieben, ja. Ja, aber wenn man persönlich ins Gespräch kommt, dann kann ich nicht sagen, meine Lieben, dann muss ich schon sagen, Herr so und so. Und dann fällt mir's weg. Da kann man, ist mir schon gesagt worden, da könnte man unwahrscheinlich gutes Training machen. Aber so viel Zeit habe ich nicht, will ich auch nicht investieren. Ich lebe mit dieser Schwäche getrost. Ich sage dann halt manchmal, wie heusch. Und die sagen mir's dann auch gleich. Segen im Reinen, in Frieden mit sich selber. Segen heißt Ruhe haben. Die zweite Bedeutung, Segen heißt viel Wasser vorschütten. Ich habe das jetzt zweimal schon nachgelesen in verschiedenen Lexika und Büchern. Die einen sagen, ein Kamel kann bis zu 150 Liter Wasser auf einmal saufen, wenn es dann in der Ruhe ist. Die anderen gehen bis zu 400. Das ist eigentlich egal, schon 150 sind viel, gell? Denk mal, 150 Wasser auf einen Sitz saufen. Wie viele Eimer sind das? 15 Eimer. Das heißt Segen. Viel Wasser vorschütten. Gott ist nicht kleinkariert. Er will, dass unser Leben Fülle hat, Überfluss hat. Ich bin gekommen, sagt Jesus, Johannes 10, Vers 10, dass sie Leben und volle Genüge, übersetzt Luther, eigentlich Überfluss haben. Ihr kennt ja die alte Schweizer Übersetzung, freut mich immer da bei dem Psalm 23, sehr schlicht, du schenkest mir voll ein, die Schweizer Übersetzung heißt, du schenkest mir schwibbeli, schwabbeli voll. Gott ist nie kleinlich, Segen heißt immer Fülle. Gott will in unserem Leben Fülle. Fülle meint nicht, du hast immer genügend Geld oder was weiß ich, sondern Fülle meint, ich sage es einmal so schlicht, mich freut mein Leben. Das ist Fülle. Ich genieße jeden Tag. Ich habe die Spannung im Tag. Ich bin gespannt, was der Herr jetzt hineinlegt. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Einfach die Frage, freut dich dein Leben? Hat dich dieser Tag heute gefreut? Und Freude jetzt nicht oberflächlich, mit Hellau und Hellaf und was weiß ich, sondern Freude, ich freue mich in dem Herrn aus meines Herzens Grund. Bin fröhlich, Gott zu ehren. Das ist Freude, das ist Spannung, das ist Fülle. Wie es damals der Johannes Busch erzählt hat, auf dem Kirchentag in Stuttgart, kurz zuvor war seine Frau gestorben, die 7 Kinder waren da. Und dann hat er so erzählt, wenn ich morgens aufwache, dann stehen die Sorgengeister wie eine ganz dicke Mauer um mein Bett. Und dann springe ich aus dem Bett und rufe, weich dir Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Das ist Freude, das ist Spannung, das ist Fülle. In dir ist Freude in allem Leide. Der Nehemia schreibt schon, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freu dich dein Leben. Abraham erfährt diesen Segen dreifach. Ich will dich zum großen Volk machen. Israel und die Jesusgemeinde, die unzählbare Schar vor dem Thron Gottes, die beginnt hier mit diesem einen, mit dem Abraham. Fülle. Das zweite, ich will dir einen großen Namen machen. Er will machen, nicht Turmbau zu Babel, lasst uns einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Nein, Gott macht ihm einen Namen. Er macht ihn nämlich zum Vater des Glaubens. Zum Vorbild für Glauben. Und er wird zum Segensweitergeber. Ich will segnen, die dich segnen. Das ist eine der Linien, der tiefsten Linien bis heute. Gesegnet, wünschet Jerusalem Glück. Wohl mög es denen gehen. Daran hängt der Segen der Völker. Gesegnet durch Israel. Das, was wir als Wirtschaftswunder der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen, ist nicht zuletzt auf diesem, ich sag's einmal ganz abgekürzt, politischen Grund gebaut, dass alle Bundesregierungen von Anfang an bis heute in besonderer Verantwortung sich für Israel wissen. Der andere deutsche Staat hat von seiner Gründung an die DDR immer gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Sie waren immer gegen Israel. Ich kann nur sagen, ihr Ende schaut an, wie sich Segen auswirkt. Schluss. Gesegnet durch Israel, das setzt sich fort. Gesegnet die Gemeinde, der Paulus kann sagen, wir sind für die Welt ein Geruch des Lebens zum Leben. Amen. Herr Jesus, dich beten wir an. Du bist der, auf den Abraham in allen seinen Schattierungen, in allen seinen Führungen, in allen seinen Wesensarten hinweist. In dir ist das zur Vollendung gekommen. Du bist das letzte Wort, das endgültige, das Heilswort, der Heiland. In dir ist unser Leben für Zeit und Ewigkeit aufgehoben und geborgen. Wir beten dich an. Wir danken dir, dass du durch jede Strecke unseres Lebens mitgehst. Auch wo wir denken, wir sind verlassen. Auch wo wir denken, unsere Kräfte reichen nicht. Auch wo wir nicht verstehen. Herr, wir wollen uns festhalten an dir, so wie der Abraham. Und wir wollen dich bitten, Hand, die nicht lässt, halte uns fest und gib uns immer wieder durch deinen Geist diese tiefste Freude in dir. Amen.